Und da habe ich drüber nachgedacht. Und dann ist so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, but there's one more thing. Da ist noch eine dicke Sache. Da ist noch eine Sache, die muss ich sagen. Das ist ein Satz, den Steve Jobs gesagt hat, als das iPhone vorgestellt hat. Eine Riesenpräsentation, tolle Sachen, alle super geil vorgestellt. Und ganz zum Schluss sagt er, da ist noch eine Sache. One more thing. Und dann stellt er das iPhone vor. Und es ist revolutionär und es ist großartig und es hat ja wirklich unsere ganze Telefoniererei. Kennt ihr noch die alten Knochen, die man sich so ans Ohr gehalten hat mit Antenne und so. Ja, das hat es wirklich komplett verändert. Und als das iPad rauskam, hat er das auch gesagt. There's one more thing. Und hat das wieder, da ist noch eine Sache, die ich weitergeben will, hat wieder was Revolutionäres gebracht. Und das hat er mehrmals so gemacht. Und wenn es um Gebet geht, ja, dann passt der Satz. One more thing. Und jetzt die, die mich ein bisschen länger kennen, wissen, ah, Ferry, der geheime Charismatiker, was könnte da jetzt kommen? Was könnte sein Thema sein? Ich möchte mit euch heute mal über einen Aspekt von Gebet sprechen, nämlich das Sprachengebet oder auch Zungenrede genannt. Das ist nämlich so one more thing. Und dann fragt sich vielleicht der eine oder die andere, so, was ist denn das? Also wir reden doch alle in Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und wir reden auch alle mit der Zunge. Ne? Also was ist denn jetzt das Besondere an Zungenrede? Aber die Übersetzung sagt so, in anderen Sprachen, in neuen Sprachen, in einer Zunge ist ja auch so ein Wort, ein altes Wort für Sprache. Ne? Also dass du in einer anderen Zunge redest, in einer anderen Sprache. Und das fing in der Bibel an zu Pfingsten. Wir haben jetzt nicht Pfingsten, aber trotzdem möchte ich diese Geschichte kurz vorlesen. Die steht in Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie dieses Brausen, diesen Sturm hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Die Leute stammen aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Remscheid, Kappadonien, Pontus, Provinz Asien, Ländern, deren Namen ich jetzt nicht ordentlich aussprechen kann, Ägypten und noch viel mehr überall, die kommen von überall her, Kreta und Araber und so weiter. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Doch manche spotteten auch und sagten, die sind nur betrunken, das ist alles. Also das war schon irgendwie abgefahren. Ne? Also erstmal ein Sturm, die Fensterläden klappern, Wind. Es muss so heftig gewesen sein, dieses Obergemach, dieses Haus war wohl außerhalb der Stadt, dass die Leute aus der Stadt dahin gekommen sind, weil die dachten, was ist denn da? Als würde jetzt, weiß ich nicht, was ist hier das nächste... Es würde es in Wermelskirchen einen Tornado geben, so nach dem Motto. Und wir sehen das und hören das und gehen dahin, um zu gucken, was da los ist. Ne? Oder in Unterburg. So heftig. Und dann kommen die da raus, Feuerflammen auf dem Kopf und scheinen wie betrunken, sagen einige. Also die torkeln rum, die lallen, die sprechen undeutlich. Ich habe mal in Niederbayern auf sowas wie dem Oktoberfest erlebt, oder der Duld in Passau, nach 4 Maß. Und es war wirklich so, dass selbst die Niederbayern den Niederbayern nicht mehr verstehen konnten. Aber für mich war das als Sprache nicht mehr erkennbar. So war das. weil die Sprache da unten ist schon so schwer zu verstehen. Aber mit 4 Bier war es dann wirklich Lallen. Und vielleicht war es da auch so. Die kamen raus, Fußballstimmung mäßig, ja, und Gott ist groß und lallen dabei rum und torkeln. Und trotzdem, manche hören Lallen und manche Hörer verstehen das Lallen aber als ihre eigene Sprache. Es wird durch den Heiligen Geist so übersetzt. Während da vorne einer lallt, verstehe ich, was der sagen will, in meiner Sprache. In vielen Sprachen gleichzeitig. Und dann fängt Petrus noch an zu predigen und Tausende bekehren sich. Das ist das Pfingstwunder. Das ist doch der Hammer, oder? Als Jesus damals gesagt hat, bleibt hier, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Bleibt hier in Jerusalem. Das war sein One More Thing. Und das ist One More Big Thing. Sprachenrede, Zungenrede, Sprachengebet. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns schenkt. Eine Gnadengabe wird es auch genannt. Und da gibt es verschiedene Arten. Hier eine Variante, also ich persönlich unterteile das immer in Sprachengebet mit Auslegung und ohne Auslegung. Mit Auslegung heißt, ich bete im Geist, durch den Heiligen Geist, und weiß eigentlich gar nicht, was ich da wirklich bete, weil das eine Sprache ist, die ich nicht gelernt habe. Und jemand anders versteht das und kann das auslegen. Oder hier, jeder versteht das in seiner eigenen Sprache. Und dadurch wird es was Prophetisches, weil Gott durch den Heiligen Geist mir etwas sagt, was ich weitergebe und jemand anders wird erbaut. Es ist also eigentlich eine Art Prophetie. Das ist dieses Sprachengebet mit Auslegung. Und dann gibt es aber die zweite Variante, Sprachengebet ohne Auslegung nenne ich das mal. Das ist eine reine Gebetssprache, das gibt es auch. Wo man im Geist etwas sagt, was man selber nicht versteht, aber der Heilige Geist weiß schon, was er einem eingibt. Und wenn Gott es nicht verstehen sollte, kann er den Heiligen Geist fragen. Also es ist eine Sache zwischen mir, meinem Geist, dem Geist Gottes und Gott. Und das ist eine Art Gebetssprache. Und ich würde gerne, wegen unserer Gebetsreihe, wir haben ja keine Prophetiereihe, sondern eine Gebetsreihe, über diese zweite Form heute mal sprechen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine super tiefe Theologie, diese Unterteilung, aber es gibt halt Leute, die wirklich sagen so, ja, das eine sind Geistesgaben und das andere ist halt, Geistesgaben sind immer so zur Erbauung der Gemeinde. Also ist das ist nochmal so eine Sonderform. Ich praktiziere das persönlich seit ungefähr 25 Jahren. Ich bin, als ich am Anfang Christ war, bin ich auch immer noch in so eine pfingstlich-charismatische Gemeinde gegangen. Damals hieß sie noch CGW, heute heißt sie die Credo. Damals bin ich da parallel zu meinen Jesus Freaks Gottesdiensten immer noch hingegangen. Und ja, irgendwann ist Pfingsten, ne? Pfingstsonntag in der Pfingstgemeinde. Da weiß man, was das Thema ist. Ne? Da geht es um den Heiligen Geist. Und da habe ich das dann irgendwann geschnallt und habe dann einfach auch da für mich beten lassen und habe das erfahren, selbst erlebt. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass dieses Sprachengebet, obwohl ich das als total angenehm empfinde, volles Spaltmaterial ist. Also das ist wirklich angereichert. Das ist... Es gibt Werkzeuge, die sind stumpf. Und das heißt, du kannst da nicht mitarbeiten, aber du kannst dich damit auch nicht verletzen. Und es gibt Werkzeuge, die sind scharf. Messer, die richtig scharf sind. Mit denen kannst du perfekt schneiden. Mit denen kannst du dich aber auch perfekt schneiden. Und das hier hat Dynamis, Kraft, Sprengkraft Gottes. Und es kann unglaublich toll sein und ein Gamechanger sein. Aber der Leib Christi hat es immer wieder erlebt, dass es da auch immer wieder zu Streit kam. Dass es da immer wieder zu Spaltung auch kam. Und das ist leider oft so bei diesen Dingen, dass man die mit einer gewissen Vorsicht vielleicht auch einsetzen muss. Dass man die Sachen gut lehrt, dass man ein gutes Fundament schafft, dass Leute das mitnehmen können. Und trotzdem gibt es da immer wieder auch mal einen Streit. Und ich kenne so 3 Lager, 3 Sorten von Menschen im Umgang mit dem Sprachengebet. Die einen sagen, es ist voll geil. Und da kann ich nur sagen, korrekt. Die zweiten sagen, nee, ich will das nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Also, nee, da gebe ich ja irgendwie die Kontrolle ab an den, und habe mich nicht mehr unter Kontrolle und dann passieren da irgendwelche Dinge, die ich nicht steuern kann. Und dann in der Vergangenheit gab es dann, hatte der Wolfgang schon mal was zugesagt, dann gab es sogar sowas wie so eine Berliner Erklärung. Das Wirken des Heiligen Geistes wurde abgelehnt. Wo man gesagt hat, nee, und der Schwarmgeist. Und das wurde einfach als böse deklariert. Und ich glaube, auch wenn sich diese ganzen Gemeinden dagegen hinterher, also davon distanziert haben, ist es in vielen Gemeinschaften immer noch so, dass da so eine, ich weiß nicht warum, aber die Alten aus der Gemeinde, die Weisen, die haben mir gesagt, nee, lass mal die Finger von. Und dann verselbstständigt sich das. Und man weiß nicht warum, aber irgendwie, nee, ich lass das lieber. Nee. Das ist immer noch in den Köpfen drin, so Heiligen Geist, Sprachengebet, Kontrollverlust, ich will das nicht. Und dann frage ich mich, hey, wovor hast du Angst? Und dann kommen die Leute um die Ecke und sagen, ja, da die Veranstaltung von Benny Hinn, wo Tausende umfallen und lachend und zuckend am Boden liegen. Also ich bin noch nie umgefallen. Ich habe da sogar mal für gebetet, dass ich schon mal im Geist umfalle und ich bin nicht umgefallen. Und selbst wenn, dann ist das doch vom Heiligen Geist, ist das von Gott. Es ist von Gott. Wenn Gott sagt, du legst dich jetzt hier hin und ruhst im Geist, ja, dann ist das wohl dran. Das ist meine Meinung. Ich meine, das ist biblisch. Guckt euch das Pfingstwunder an. Die müssen da so abgegangen sein, dass die Leute gesagt haben, die sind besoffen. Also da war es wild. Es gibt im 1. Samuel, Kapitel 19, das ist Altes Testament, da gibt es auch so eine Stelle, wo die ganzen Propheten in Verzückung sind und die sind da breit und liegen da rum und lachen. Und dann schickt Saul jemanden dahin, so einen Boten, und der soll gucken, wo David ist, und der kommt da rein und gerät auch in Verzückung und bleibt da. Man schickt dann zweiten, und auch der gerät in Verzückung. Man schickt dann dritten, auch der kommt nicht wieder, weil er breit am Boden liegt. Und dann geht er irgendwann selber dahin, und der Heilige Geist fällt auf ihn und er kann nichts mehr tun und gerät in Verzückung. Das ist etwas vollkommen Biblisches, dass da, wo die Gegenwart Gottes mal so richtig einschlägt, dass da die Party abgeht. Das ist so. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich will nicht besessen sein. Ja, besessen vom Heiligen Geist. Hey, mir hat mal einer gesagt, du bist besessen von dem, hat mir jemand bei Facebook, als Kommentar, du bist besessen vom gleichen Geist, der Todd Bentley besessen hat. Ja, der Heilige Geist, Halleluja, Amen, danke, ja, gerne, mehr davon. Aber Spaß beiseite mal, ey, man behält die Kontrolle. Wenn ich in Sprachen bete und plötzlich passiert irgendwas, dann höre ich einfach auf damit und tu das, was nötig ist. Ist ja nicht so, dass ich wie in eine Trance gerate. Aber gleichzeitig muss ich zugeben, solche Pfingstmomente sind auch herausfordernd. Egal wie die ablaufen, Pfingstmomente, wenn der Heilige Geist mal so richtig reinhaut, das ist herausfordernd. Aber es ist gut. Es gibt ein drittes Lager. Das finde ich spannend. Das sind die Leute, die sagen, ich brauche das nicht. Wenn Gott mir das schenken will, dann soll er das gerne machen. Ich bin da offen für, kein Problem. Aber ich brauche das nicht. Es ist doch alles gut. Ich bete und Gott hört mich. Ich höre Gott im Gebet. Es ist wunderbar. Wir haben gute Zeit. Es klappt alles. Ich bin stark im Glauben. Alles läuft. Ich sehe da keinen zusätzlichen Nutzen drin, weil es ist doch gut so, wie es ist. Ich muss eins sagen, wie so ein Disclaimer. Niemand ist besser oder erretteter oder stärker im Glauben, wenn er in Sprachen betet, als jemand, der nicht in Sprachen betet. Das macht dich nicht besser oder schlechter. Bringt dich nicht, also du bist dann kein besserer Christ. Oder der es nicht tut, ist kein schlechterer Christ. Weil Gott immer einen Weg findet, auch mit uns und durch uns zu reden. Aber dieses, ich brauche das nicht, wirklich? Bist du schon so satt? Sind wir schon so satt, dass wir sagen, oh, ich bin so gesegnet, reicht, mehr brauche ich nicht. Alles gut so. Satt, zu satt. Es soll so schön bleiben, wie es ist. Und dann sehe ich Leute, die wirklich im Glauben kämpfen und die auch für ihren Glauben kämpfen und die nehmen alles, was sie kriegen können, damit es irgendwie vorangeht. Wenn Gott etwas schenkt, wer bin ich, dass ich es ablehne, weil ich denke, ha, brauche ich nicht, danke. Oder ich habe es nicht nötig. Wer weiß denn das am besten? Gott, oder? Und wenn Gott dir aus Gnade etwas schenkt, irgendeine übernatürliche Gabe, Fähigkeit, dann hat das seinen Grund. Der macht ja nichts grundlos. Und deshalb möchte ich dir Mut machen. Was kann schon passieren? Wir wissen, dass Gott nur gute Dinge gibt. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Er redet hier von bösen Dingen geben und guten Dingen geben und nennt hier dann sofort den Heiligen Geist als etwas Gutes. Und es ist in der Praxis so hilfreich. Wenn ich hier bei den Ukrainern Lobpreis mache und ich verstehe kein Ukrainisch, dann kann ich den Text einfach, dann singe ich einfach in Sprachen. Oder wenn der Folientyp nicht hinterherkommt, kann ich auch in Sprachen singen. Er hilft mir im Gebet, wenn ich nicht weiß, wofür ich bete. Wenn mir die Worte fehlen. Wenn ich nicht weiß, in welche Richtung Gebet gehen soll. Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also in anderen Zungen. Was ich schön finde beim Sprachengebet ist, dass ich nebenbei beten kann. Wenn ich im Verstand irgendwas mache, dann bin ich nur mit dem halben Kopf dabei, weil ich ja noch andere Sachen mache. Aber in Sprachen beten kannst du einfach so. Und es fließt und du betest und kannst gleichzeitig noch irgendwelche Dinge tun. Ich hatte eine Zeit, da habe ich das so viel praktiziert, dass ich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich irgendwie ungestört war, nebenbei in Sprachen gebetet habe. Dieses betet ohne Unterlass. Das geht so. Und mein peinlichster Moment mit Sprachengebet war dann, damals habe ich Elektrotechnik studiert, dass ich in der Uni-Bibliothek gesessen habe, nicht alleine. Und in der Bibliothek muss man ja eigentlich immer still sein. Und ich blätter in so einem Buch für angewandte Elektrotechnik, bin total verzweifelt, weil ich nicht verstehe, was da steht, und fange laut an, in Sprachen zu beten, ohne es selber, also weil es einfach mir so automatisch war. Und dann haben die Leute gesagt, Alter, sei mal still. Und ich so, ups, hoppla. Gut, die waren jetzt nicht sauer darüber, dass ich in Sprachen gebetet habe, sondern die waren sauer, dass ich einfach da rumgebetet habe. Der Heilige Geist fließt durch uns durch und macht sein Ding. Und das ist noch etwas, was ich total toll finde. Manchmal habe ich Momente, wo ich denke, boah Gott, bist du da? Und wenn ich in Sprachen bete, dann weiß ich, okay, der Heilige Geist ist da. Er ist in mir. Er macht, dass mir Silben kommen, die ich aussprechen kann. Gott ist noch da. Und das ist wichtig. Es ist so wichtig, dass Jesus sagt, one more thing, bleibt da, bis ihr das empfangen habt. Und auch Paulus war das wichtig. Apostelgeschichte 19, die Apostelgeschichte ist voll mit diesen Geschichten über den Heiligen Geist und über Sprachengebet. Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten ja auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, den Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Ihm war das so wichtig, dass ob der Heilige Geist auch da ist, weil der Kraft schenkt, dass er diese Taufe auf Jesus nochmal macht, Hand drauf, für sie betet, der Heilige Geist kommt und die fangen an, in anderen Sprachen zu beten. Da sind bestimmt auch noch andere Geistesgaben passiert, aber das wird hier so erwähnt. Also scheint ja wichtig zu sein. Das sind so die Zeichen des Heiligen Geistes. Prophetische Rede, Sprachengebet. Das muss natürlich nicht immer sein. Ich kenne Leute, die sind total erfüllt vom Heiligen Geist und beten nicht in anderen Sprachen. Aber es wird hier erwähnt, also scheint da doch schon was dran zu sein. Paulus hat mal an die Korinther, also ein Dorf weiter als Ephesus, dann so eine ausgiebige Lehre geschrieben. Weil die Korinther, die waren so wirklich wild drauf. Die haben das mit dem Heiligen Geist mit großen Kellen gelöffelt. Und die waren da so total wild drauf. Und dann hat er irgendwann mal so einen Brief geschrieben und gesagt, wow, 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 wir müssen da mal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Da war viel Geistesgaben. Ich empfehle euch mal 1. Korinther ab Kapitel 12, 12 bis 14 zu lesen. Super cool. Hier nur mal einen kleinen Einblick. 1. Korinther 14, 1 bis 5 gucken wir uns mal an. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Er sagt hier, strebt danach, sehnt euch, bemüht euch, strebt danach. Und hier macht er eine Abstufung, Sprachenrede, aber noch mehr das Prophetische. Das Prophetische erbaut andere. Und deshalb ist es irgendwie höher, als sich selbst zu erbauen. Das wird gleich im Text noch klarer. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Also hier Sprachenrede als Gebetssprache. Ich bete durch den Heiligen Geist zu Gott. Mein Geist betet. In der Bibel wird auch gesagt, im Verstand beten und im Geist beten. Und Gott versteht das. Ich finde hier von diesem Vers eine andere Übersetzung total schön. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Und jetzt geht's weiter. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist übrigens ein super Prüfkriterium für prophetische Rede. Prophetie sollte erbauen, ermahnen und trösten. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Hier ist diese Gebetssprache gemeint. Sich selbst erbauen, im Glauben wachsen. Eine Übung, den Heiligen Geist durch sich durchfließen zu lassen, den Heiligen Geist zu spüren, auf ihn zu reagieren, sich leiten zu lassen. Und die Prophetie, die erbaut dann andere. Gott redet durch dich zu anderen Menschen. Und die werden erbaut. Und der Heilige Geist ist ein Geist, der uns immer in den Dienst an andere führt. Deshalb ist es schön, wenn wir auch prophezeien. Der Prophet, ein Prophet, dient vielen. Aber gleichzeitig bedeutet das doch auch, um sich selbst zu erbauen, muss ich doch selber in Sprachen beten können. Weil was nützt mir das, wenn der Uli in Sprachen betet? Das erbaut mich nicht, das erbaut ja ihn. Also muss jeder, um erbaut zu sein, ja selber in Sprachen beten. Damit er dann erbaut ist, um anderen Leuten zu dienen. Und deshalb sagt er, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Und dieses Ich wollte, Das ist ein, ich wünsche, dass ihr das tut. Imperativ. So, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen betet. Wie unser Lehrer früher gesagt hat, ich wünsche, dass ihr euch setzt. Und das ist spannend, weil es ist doch eine Gnadengabe, es ist ein Geschenk. Der Geist teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Steht auch im Korintherbrief. Aber wenn der das so zuteilt, wie er will, dann kann das vielleicht nicht jeder. Wenn er sagt, ich wünsche, dass ihr das alle tut, dann sagt er, das ist der Normalzustand. Ich wünsche, dass ihr betet. Er fordert uns auf, das zu tun. Und es muss für jeden möglich sein, sonst wäre es ja unfair. Wenn Gott jetzt abzählt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jeder Dritte, der kann sich halt nicht selbst erbauen. Das wäre Kacke, oder? Nein, lasst euch durch den Heiligen Geist erbauen. Und weiter. Ich wollte, dass ihr alle in den Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könnt. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Hier wird diese zweite Art deutlich, die mit Auslegung. Einmal für mich zur Erbauung, aber dann das Prophetische mit Auslegung für andere. Weil wenn ich jetzt in Sprachen bete und der Uli legt aus, was der Heilige Geist gerade durch meinen Mund gesagt hat, dann ist das wie eine Prophetie. Und dann sind alle erbaut. Und das ist übrigens dann auch diese Form, wo der Paulus sagt, betet nur in Sprachen von vorne, wenn er auch eine Auslegung ist. Damit es halt alle erbauen kann. Aber dann sagen wieder Leute, nee, aber wenn ich jetzt nicht weiß, dass eine Auslegung da ist, dann schweige ich lieber in der Gemeinde. Damit ist nur diese prophetische Variante gemeint. Das persönliche Sprachengebet im Lobpreis, wenn ich zu Gott bete und tue das im Geist und im Verstand, das ist vollkommen in Ordnung, weil ich erbaue mich selbst. Und wenn du Bock auf prophetische Sachen hast, weil es ja höher als das. Ich war mal, damals auch in dieser CGW, da gab es einen Pastor, der hieß Uwe Liermann. Und den habe ich mal gefragt, wie ich denn mehr prophetische Eindrücke kriegen kann. Und dann hat er die erste Frage, die mir stellte, war, wie viel betest du in Sprachen? Und ich so, hä, wieso? Und er sagt, je mehr du in Sprachen betest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch prophetische Eindrücke hast. Einfach weil du übst, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Und ich habe das ausprobiert und es ist wirklich so. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da bete ich viel in Sprachen und andere Dinge werden dadurch aktiviert. Das tut gut, das hilft. So, jetzt habe ich so eine Lanze gebrochen für Sprachengebet. Wenn das denn jetzt so toll ist, wie bekommt man das? Was kann ich denn jetzt tun? Weil der Geist teilt ja aus, wie er möchte. Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten, also er predigte da. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, so wie wir hier? Es ist so abgefahren. Manchmal wartet der Heilige Geist noch nicht mal darauf, dass irgendjemand eine Hand auflegt oder irgendwie explizit dafür betet, sondern hier kommen Leute, kommen zum Glauben. Der Geist Gottes fällt und auch hier wieder, man erkennt das daran, dass die prophezeien, dass sie in Sprachen beten. Das ist nicht ein, also die nehmen das hier wie eine Art Beweis, dass der Heilige Geist da drauf gefallen ist. Aber ich muss gleich dazu sagen, es ist nicht zwangsläufig. Jemand, der nicht in Sprachen betet, hat trotzdem den Heiligen Geist. Also das ist, wisst ihr, was ich meine? Aber wenn jemand in Sprachen betet, kann es davon ausgehen, der ist voll des Heiligen Geistes. Das ist so sein Ding halt, ne? Dass der das Sprachengebet gerne mitbringt. Also, das ist für jeden da, das ist was Typisches. Also lass dich füllen vom Heiligen Geist. Bitte ihn darum, nicht nur einmal. Bitte ihn täglich, mach mich voll. An kalten Tagen bitte ich um sein Feuer, an heißen Tagen bitte ich um frischen Wind des Geistes. Lass dich füllen. Öffne dich für sein Wirken. Lade ihn ein. Einmal mit Worten, aber auch mit so einer inneren Haltung. Sie sage, ich bin offen für alles und ich will, was du mir schenken möchtest. Nicht dieses, ja, wenn du willst, dann mach halt, von dem ich vorhin sprach, sondern wirklich eine aktive Haltung. Ich will das, Herr. Und dann bitte um Sprachengebet. Das klappt nicht immer sofort. Bei mir da war die Situation, das hätte mich gewundert, wenn das nicht passiert. Wenn du in so einer Pfingstgemeinde bist zu Pfingsten und dann stehst du vorne in der Reihe, lässt für dich beten, um dich rum 250 Menschen, die alle laut in Sprachen beten und singen, dann ist es schon fast normal, dass du das auch tust. Wenn du aber irgendwie eine ganz andere Situation hast und du betest irgendwie, weiß ich nicht, in einer erzkonservativen landeskirchlichen Gemeinschaft für den Heiligen Geist und legst jemandem die Hand auf, dann läuft das für gewöhnlich weniger spektakulär ab. Ist vielleicht auch nicht dran, dass dann die Leute einfach umfallen und da am Boden liegen und 5 Tage sich nicht mehr bewegen können. Könnte Diskussionen geben und der Geist will ja auch nicht spalten. Bei mir ging das ganz schnell. Ich kenne aber jemanden, die hat, das ist eine Dame, die ich schon lange kenne, die hat, da habe ich zigmal für gebetet, dass die wollte unbedingt auch Gabe des Sprachengebets. Und da ist nie was passiert. Dann habe ich die lange Zeit nicht wiedergesehen. Und dann kam die in irgendeine Veranstaltung rein. Und ich hatte einen prophetischen Eindruck. Ich sollte zu ihr gehen und sagen, geh durch diese Tür wieder raus, mach sie hinter die Tür und fang jetzt an. Und ich wusste nicht den Kontext. Und dann habe ich gedacht, okay, die wird das schon nehmen können, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß im Vertrauen, dass es was Prophetisches weitergebe. Bin zu ihr gegangen, habe genau den Satz so gesagt. Die wird bleich im Gesicht, dreht sich um, geht aus der Tür wieder raus, kommt nach 10 Sekunden wieder rein, grinst bis hinter beide Ohren und erklärt mir, dass sie schon seit Tagen immer gedacht hat, ah, das mit dem Sprachengebet und das klappt irgendwie nicht und sie war total frustriert. Jetzt kommt sie in den Gottesdienst rein, sieht mich, ich brülle sie an, gehe durch die Tür und fange an. Sie dreht sich um, macht die Tür zu, plötzlich plappert die einfach los und betet in Sprachen. Gott macht so komische Dinge manchmal, aber hat funktioniert. Manchmal passiert das ungefragt. Ich kenne Leute, die haben noch nie von Sprachengebet gehört. Dann erzähle ich denen sowas und dann sagen die, jo, das kenne ich. Mir ist das schon passiert, dass ich in der stillen Zeit einfach irgendwelche Sachen gesagt habe und denke, was war das denn jetzt? Und jetzt verstehe ich endlich, was das ist. Falls du zum Thema Sprachengebet ein anderes Zeugnis hast, egal wie du dazu gekommen bist, wir haben jetzt gleich noch Zeit mit Jan Musik, dann bitte ich dich, gib uns da Zeugnis drüber, um zu sehen, wie kreativ Gott das macht. Und die wichtigste Sache, wenn wir dafür gebetet haben, wenn du dafür gebetet hast, dann fang einfach an. Das ist wie so eine andere Sprache lernen. Du weißt ja nicht, was du sagen sollst, aber dann kommt dir vielleicht im Heiligen Geist, im Gebet, eine Silbe in den Kopf und du sagst sie. Und dann kommt die nächste Silbe und die nächste Silbe und du sprichst die einfach mal im Glauben aus. Einfach mal anfangen. Und wenn da Mist dabei ist, hey, es ist eine Sprache lernen. Wenn meine kleinen Kinder, damals als sie klein waren, die wollten mit mir reden und die haben auch Dinge gesagt, da sind einfach irgendwelche Silben rausgekommen. Und man war glücklich als Elternteil, auch wenn ich noch nicht verstanden habe, was sie wollten. Mein Sohn hat immer von Lator gesprochen. Und wir haben uns immer gefragt, was Lator ist. Es ist eine Schaukel. Das haben wir erst später erfahren, weil bei uns an der Decke hängt ein Deckenventilator. Und Schaukeln hängen ja auch oben. Und er hatte die Verknüpfung, dass was oben hängt, dass das ein Lator ist, weil wir Ventilator sagen. Aber für ihn war das dann die Schaukel. Ja. Und wenn Gott sich freut, dass du versuchst, in seiner Sprache zu beten, und da sind Sachen dabei, wo dann Gott sagt, Heiliger Geist, was war das jetzt? Dann soll der dem das erklären. Das ist eine Übungsgeschichte. Das wird Silbe für Silbe leichter und es entwickelt sich wie eine Sprache. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, jetzt kannst du es einfach anschalten und abschalten. Obwohl du immer noch nicht verstehst, was du da betest. Und es wird auch vielleicht Anfechtungen geben, wo dann irgendeine Stimme dir sagt, nein, das redest du dir nur ein. Das ist gar nicht vom Geist. Dann mein Tipp, einfach weitermachen. Der Feind will nicht, dass du in solch einer Sprache betest, weil es vom Heiligen Geist ist. Einfach weitermachen. Hört wieder auf, diese Anfechtung. Und wenn du dir die Frage stellst, was soll das alles? Nimm die Frucht, die das bringt, als Beweis. Bei mir war es ein Game Changer. Bei mir war es a big thing. One more thing. Es hat mein Glaubensleben komplett verändert. Das ist echt gut. Und ich kann euch da nur Mut zu machen. Betet viel im Verstand, aber betet auch im Geist. Trau dich, bleib da dran. Und wenn du das nicht hast, dann sehn es herbei, dann bitte Gott drum. Und gerne, wenn wir jetzt gleich jetzt hier noch Lobpreis machen. Ich gucke gerade auf die Uhr und bin total erschüttert. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das war wirklich nicht ernst gemeint, mit dem ich warte bis zum Regen. ich bin hier vorne und wenn du möchtest, bete ich total gerne für dich. Und ich glaube, der Uli würde auch, würdest du mitbeten? Uli ist auch gebetsbereit. Wir beten gerne für dich. Und wenn du Fragen hast oder immer noch eine Angst oder irgendwas, wo du gerne drüber reden würdest, bevor dem Gebet, dann können wir auch dafür, darüber reden oder dafür beten. Genau. Und wenn du da noch ein Zeugnis geben willst, wie das bei dir in deinem Leben angefangen hat, dann zwischen den Liedern bei Jan, schnapp dir das Mikrofon, was dann da vorne hängt. Amen. Ich bete jetzt kurz, der Jan kann schon mal nach vorne kommen.